Da bin ich. Und da seid ihr. Schön, euch zu sehen. Und schön, mal wieder hier zu sein. Euch direkt live hier zu haben. Sonst bin ich, wenn du nicht öfter hier bist, ich bin sonst eigentlich im Viertel, mach da den Standort, aber komm immer mal wieder vorbei. Und ich mag das bei euch. Muss aber auch sagen, ihr im Viertel, ich vermisse euch und ich freue mich auf das Essen nachher mit euch. Schön, dass ihr live dabei seid und ihr in der Spätschicht heute Abend das live nachguckt. Ich werde nachher in der Fahr sein und schaffe es dann nicht ganz bis zur Spätschicht leider. Und ich habe gedacht, langsam, wir müssen aufhören mit Standortengründen, weil diese Begrüßung, sie wird nur länger und länger, weil ich will dich auch begrüßen, wenn du online dabei bist, wenn du geplant oder zufällig auf diesen Stream gestoßen bist. Und ich hoffe, du erlaubst mir noch eine Begrüßung, nämlich ich will das unterstreichen, was Tobi eben gesagt hat. Ich will dich ganz besonders begrüßen und sagen, wie schön wir es finden, wenn du heute Morgen das erste Mal da bist. Oder wenn du hier bist und sagst, das mit Glauben, ich weiß noch nicht wirklich, was ich davon halten soll. Und ich bin heute Morgen hierher gefahren und dachte mir, wie ist das wohl, als jemand, der vielleicht auch kritisch dem Glauben gegenübersteht, jetzt in so eine Predigtreihe zu kommen, wo von vornherein gesagt wird, das ist auch für jemanden, der noch nicht glaubt, wo wir dir zeigen wollen, ich sag mal, der einzige Vergleich, der mir eingefallen ist, so ein bisschen Tupper-Party-mäßig, wo irgendwie Leute um dich rumsitzen, die etwas total toll finden und dir sagen, das brauchst du auch. Und ich will diesen Tupper-Party-Gefühl gleich mal rausnehmen und sagen, diese nächsten Wochen, diese Predigtreihe typisch Jesus, es ist etwas, wo wir dir zeigen wollen, wir sind begeistert von diesem Jesus. Wir glauben, dass er das Beste, das Genialste ist, was dieser Welt, was dir und mir passieren kann. Aber ich hoffe, dass du weißt, es besteht hier kein Druck. Für uns ist diese Predigtreihe gedacht als etwas, wo wir dir einfach zeigen wollen, warum wir so begeistert sind von diesem Jesus. Und wo wir hoffen, dass du deine Fragen, deine Zweifel, vielleicht auch deine Kritik, das, was du vielleicht auch denkst, an Vorurteilen mitzubringen und wo du denkst, es ist tatsächlich so, deswegen kann ich nichts mit Glauben, kann Glauben nichts mit mir zu tun haben. Ich hoffe, du nimmst das mit in die nächsten Wochen und du gibst uns ein paar Wochen Zeit, um das vielleicht ein Stück zu hinterfragen, um das einfach auf die Probe zu stellen. Und vielleicht kommst du am Schluss raus und sagst, siehst du, wusste ich doch, komisch. Meine Hoffnung ist, dass es aber zu einem anderen Punkt kommt. Und diese nächsten, heute und die nächsten neuen Einheiten, es ist unser Ringen, um dir ein Stück deutlich zu machen, warum hier so viele Leute sitzen, die nicht von Tupper, sondern von diesem Jesus begeistert sind. Das ist die Einladung für die nächsten Wochen. Ich hoffe, du bist dabei und wir starten heute mit der für uns, deswegen haben wir sie an Anfang gestellt, grundlegendsten Frage, die du dir bei Jesus stellen kannst, nämlich, wer war dieser Jesus eigentlich? Und ich weiß nicht, wie kritisch du von Haus aus bist, wie viel der Kaffee von heute Morgen schon wirkt und du kritisch schon anfangen kannst zu denken, aber ich dachte, es wäre fair zu sagen, ihr Pastoren, ihr macht euch das an dieser Stelle ein bisschen leicht, weil bevor wir fragen, wer war Jesus, müssen wir nicht eine andere Frage klären? Ich habe Umfragen gelesen und 10-20%, je nachdem, welche Umfrage du glaubst, 10-20% der Leute in Deutschland würden hier sagen, müssen wir nicht erstmal klären, ob Jesus überhaupt gelebt hat? Wenn wir jetzt hier anfangen gleich mit, wer war Jesus, das impliziert ja, dass es ihn wirklich gegeben hat. Aber stimmt das eigentlich? Überspringt hier nicht eigentlich die viel entscheidendere Frage, die wir am Anfang klären sollten? Und nur kurz, um dieser berechtigten Kritik aus dem Weg zu gehen. Wir stellen diese Frage am Anfang nicht, weil in der Forschung, sowohl religiös wie auch säkular, es gilt als gesichert, dass dieser Jesus gelebt hat. Es gibt keinen Forscher, der was auf sich hält, der irgendetwas mit Geschichte oder mit dem weiteren Feld um Jesus zu tun hat, der an irgendeiner Stelle heute noch zweifelt. Es gibt ein paar, die wollen das einfach, aber die meisten, die da fair rangehen, sie sagen, diesen Jesus hat es gegeben. Wir haben jüdische Quellen, wir haben griechische Quellen, wir haben römische Quellen, die aus dieser Zeit alles eins berichten, nämlich dieser Mann, Jesus, ist in Nazareth geboren, hat 33 Jahre auf dieser Welt gelebt. Und darin sind sich alle überraschend einig, ist so gestorben, ist von den Römern so hingerichtet worden, wie wir es in der Bibel belegt haben. Es gibt niemanden aus dieser Epoche, der auch nur im entferntesten anzweifelt, dass Jesus gelebt hat. Können wir heute machen? Damals war allen klar, dieser Jesus hat es gegeben und es gab Leute, die ihn gemocht haben, Leute, die ihn überhaupt nicht gemocht haben, aber jedem war klar, diesen Jesus hat es gegeben und irgendwas müssen wir mit ihm machen. Und deswegen, ich will diese Frage nicht kleinreden, aber deswegen überspringen wir sie heute und wir gehen gleich zu dieser Frage, die sich Leute schon seit damals stellen und wo Meinungen dann in alle Richtungen gehen können, nämlich, wer war jetzt dieser Jesus, der damals gelebt hat? Und hier finden wir jetzt Antworten, Möglichkeiten, ich weiß nicht, was deine Antwort wäre, aber Möglichkeiten gibt es heute wie Sand am Meer. Der Islam denkt, dass er ein großer Prophet war. Buddhisten glauben, der Dalai Lama hat ein Buch geschrieben, in dem er sagt, dass Jesus ein Erleuchteter war, wie Buddha ähnliche Lehren wie Liebe, Toleranz, Nächstenliebe gepredigt hat. Der wahrscheinlich bekannteste Hindu, Gandhi, beschreibt Jesus als den, der so nah dran gekommen ist, ein perfekter Mensch zu sein, wie es ein Mensch nur sein kann. Für Juden hingegen ist er ein falscher Messias. Ein Drittel der Leute in Deutschland hält ihn immer noch für ein moralisches Vorbild, für einen guten moralischen Lehrer. Antwortmöglichkeiten zuhauf, nur um dich und mich am Schluss zu dieser Frage von heute zu bringen. Welche ist es jetzt? Wer ist er? Und vielleicht heute fast genauso wichtige Frage, müssen wir überhaupt alle eine Meinung haben? Geht das nicht auch entspannter? Jeder interpretiert da ein bisschen in das rein, sieht in Jesus, was er braucht, was ihm hilft. Müssen wir hier so eng auf eine Antwort kommen und jeder dasselbe über Jesus denken? Wie gehen wir da vor? Und ich bin froh, dass ich dir nicht diese Frage selber beantworten muss, sondern Jesus tatsächlich damals zu seinen Jüngern genau diese Frage ihnen stellt und ihnen beantwortet. In Matthäus 16, lies mit mir ab Vers 13. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Drei Dinge, die ich mir anschauen will, wenn es durch diesen Text geht und zu der Frage, wer war Jesus? Zum einen will ich mit dir angucken, welchen Selbstanspruch Jesus hier stellt. Dass Jesus tatsächlich nicht irgendwie sagt, jeder sollte von uns, oder warum er sagt, nicht jeder von uns sollte irgendwas in ihn reininterpretieren, sondern dass er hier deutlich macht, für wen er verstanden werden will. Was das zum anderen mit deinen und meinen Möglichkeiten macht, Jesus einzuordnen in unserem Leben, für wen wir ihn halten können. Und am Schluss, dass er uns den Weg zeigt, wie wir uns sicher sein können von den Möglichkeiten, die uns dann noch bleiben. Welche ist jetzt die richtige? Wie wir zu Wahrheit über Jesus kommen können. Das ist mein Fahrplan mit dir heute. Und ich weiß, du hast es eben schon anklingen hören, diese Sache wird nicht allein durch dich und mich hier unser Nachdenken geklärt, sondern wir brauchen Gott dazu. Deswegen, wie jede Predigt, ich möchte anfangen mit einem Gebet. Wenn dir das möglich ist, steh gern mit mir dazu auf. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir dafür, dass du solche Fragen wie, wer dein Sohn ist, dass du sie uns beantworten möchtest. Vater, du siehst, wie viele Meinungen es heutzutage gibt, wie viele positive, wie viele negative, wie viel wir bei diesem Jesus verstehen können. Und Vater, ich danke dir, dass du dich dazu äußerst. Und Vater, ich weiß, dass wir das wirklich verstehen. Dazu reichen meine Worte nicht. Dazu brauchen wir, dass du hier wirkst, dass du hier sprichst. Und Vater, ich bitte dich darum, nutz die nächsten Minuten, um uns zu zeigen, wer du und dein Sohn sind. Amen. Setz dich gern. Das Erste, wir fangen an mit Jesu Anspruch. Nochmal Matthäus 16, der erste Vers in 13. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und ich will hier schon kurz mit dir anhalten, weil Jesus für mich, wenn er über sich als Menschensohn redet, für mich ein Pfeiler schon bei dieser Frage in den Boden rammt. Weil wenn Jesus sich hier als Menschensohn bezeichnet, was er hier deutlich macht, ist, er hat nicht den Anspruch, hier Optionen offen zu lassen. Er will nicht, und ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte das schon mal in der Predigt gesagt, von daher vergebt mir, wenn ich mich wiederhole, aber 10. Klasse, Deutschunterricht, Gedichtinterpretation, irgendjemand noch Erinnerungen dran? Für mich Grusel, weil kennst du diese Momente, wo du ein Gedicht kriegst und du sollst dann irgendwie interpretieren, du versuchst in den Schatten, das Schwarze irgendwie die Bosheit der Gesellschaft zu sehen und keine Ahnung, das Rote ist dann das Blut oder ich weiß nicht was, bastelst dir da was zusammen am Schluss und das gab es dann immer wieder, sagst du, okay, was war es denn jetzt? Und der Lehrer sagt, es gab keine wirkliche Antwort, sondern das, was du interpretiert hast, das war der Gedanke und das wird dann der Sinn für dich und das sollte das Gedicht auslösen, dass du nur über ihn nachdenkst und da was Inneres über dich selbst findest. Jesus sagt, ich bin nicht so ein Gedicht. Ich will hier nicht Rätsel raten lassen, sondern er kommt und er sagt, ich habe einen Anspruch, wenn ich auf diese Erde komme, nämlich ich bin der Menschensohn. Klärt alles für uns, oder? Zugegeben. Macht für uns heute mehr Fragezeichen auf, als es irgendwie Antworten liefert. Aber für die Leute damals, die Juden, die ihm hier zuhören, es war, als wenn Jesus eine Bombe in dem Raum platzen lässt, in dem er gerade ist. Vielleicht waren sie auch draußen. Weil jeder wusste von klein auf, was dieser Menschensohn bedeutet. Dass es auf ein Versprechen deutet, das Gott dem, seinem Volk Israel vor einer ganzen Ewigkeit schon gegeben hat und was wir in Daniel 7 folgendermaßen lesen. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Der gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Wenn Jesus hier von sich als Menschensohn redet, jedem Kind war damals klar, weil sie von klein auf mit diesem Versprechen aufwuchsen. Was Jesus hier sagt ist, erinnert ihr euch an diesen Messias? Dieses Versprechen von damals? Ich bin's. Das Warten hat ein Ende. Dieser versprochene Retter, der Israel wieder seine Herrschaft aufbauen wird, Gott, der wieder zu euch kommt, ich bin es. Und dass dieser Gedanke hier so weit geht, dass er sich selbst sogar als Gott bezeichnet, wir lesen das in Markus 14 so. Der Hohepriester wandte sich noch einmal an ihn und fragte, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus erwiderte, ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels herabkommen sehen. Da zerriss der Hohepriester vor Empörung sein Gewand und rief, wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört, was ist eure Meinung? Alle erklärten, er sei schuldig und müsse sterben. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast. Jesus zitiert hier dieses Versprechen aus Daniel 7, dieses von den Wolken herabkommen. Er sagt, er ist Messias. Und anstatt dass die Leute jetzt, sie warten seit Jahrtausenden auf diese Erfüllung. Eigentlich würde man denken, sie springen jetzt in die Luft und sagen, endlich, Gott ist mit uns. Aber hier, der oberste Priester zerreißt sein Gewand. Die Leute wollen ihn tot sehen. Warum? Weil jedem damals klar war, wenn er sich hier Menschensohn, Sohn Gottes, Messias nennt, dann sagt er hier nicht nur, dass er ein Mensch ist, der Israel hier ein bisschen auf Vordermann bringt, sondern er sagt hier, ich selbst bin Gott, der als Mensch auf die Erde gekommen ist. Das ist, was Jesus hier für sich selbst beansprucht. Und ich weiß, das ist nicht unumstritten, was ich hier, die Schlussfolgerung, die ich hier ziehe. Ich hatte letzte Woche, Marco und ich machen einen Podcast und dann hast du immer spannende Kommentare, die da auch reinkommen. Und auf manche lasse ich mich ein, auf manche nicht. Auf einen habe ich mich eingelassen, wo jemand meinte, Menschensohn, Sohn Gottes, Messias, Jesus sagt doch nie in der Bibel, dass er wirklich Gott ist, oder? Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Tatsächlich in christlichen Kreisen gar nicht so unüblich, dass Leute sagen, Jesus nie gesagt, den Anspruch nie gehabt. Ich hatte mit einem katholischen Professor in Frankfurt zu tun, der felsenfest davon überzeugt war. Ich glaube zwar an Gott, aber Jesus war es nicht. Und deswegen, wir leben in einer Ära von Fake News, wo Leute dir immer sagen, vertrau mir, denk nicht so viel nach, sondern nimm das einfach. Ich will dir nur kurz, um diesem Gedanken, ich sag mal den letzten Stich hoffentlich zu geben, ich will dir kurz die Stelle sagen, die für mich deutlich macht, dass wenn diese Leute damals so reagieren, ihn mit Gotteslästerung vorwerfen, dass sie verstanden haben, Jesus bezeichnet sich hier sehr wohl als Gott. Johannes 10. Ich und der Vater sind eins. Gut, jetzt könnte man denken, okay, vielleicht im Geiste, in der Botschaft, die ich bringe. Aber es geht weiter. Von neuem hoben die Juden Steine auf, um Jesus zu steinigen. Da sagte er zu ihnen, ich habe vieles getan, was euch zeigt, dass ich im Auftrag des Vaters handle. Für welche dieser Taten wollt ihr mich steinigen? Wir steinigen dich nicht wegen deiner guten Taten, sondern weil du ein Gotteslästerer bist, gaben sie die Juden zur Antwort. Und jetzt kommt's, du machst dich zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Selbst den ärgsten Feinden von Jesus, die ihm nichts Gutes wollten, du kannst die Evangelien durchlesen, immer und immer wieder versuchen sie ihn in irgendwelche Widersprüche zu bringen, ihn irgendwie davon wegzukriegen, dass er irgendein Guter ist, von Gott kommt. Sie wollten ihm nichts Gutes und selbst sie verstehen, dieser Jesus kommt und sein Anspruch ist nicht nur ein guter Mensch zu sein, ein guter Lehrer, ein Retter von Israel, sondern er sagt, hier steht Gott in Mensch vor euch. Wie das klappt, nächste Woche dazu mehr. Aber der Anspruch, mit dem Jesus auf diese Erde kommt, ist, dass er sagt, ich bin Gott, der als Mensch auf diese Erde kommt, um dich und mich zu retten. Um nicht nur Israel zu retten, sondern er stirbt nachher am Kreuz, lebt ein perfektes Leben, stirbt unschuldig am Kreuz, weil er sagt, als Gott, ich bin gekommen, um jeden Menschen von dem zu retten, was am Schluss Gott und uns trennen würde, nämlich, dass du und ich schuldig sind. Jesus sagt, er ist auch nicht gewillt, an dieser Stelle irgendwelche anderen Dinge, dass du und ich anders über ihn denken, weil er sagt, das ist alles, wofür ich gekommen bin. Ich will für dich sterben, ich will dich retten. Und das geht nur, wenn ich Gott bin. Und deswegen kommt er und rammt gleich diesen Pfosten bei dieser Frage in den Boden und sagt, wenn wir darüber nachdenken, wer ist Jesus? Jesus' Meinung ist, er ist Gott. Er ist Gott, der dich retten will, der gekommen ist, um dir zu zeigen, Gott liebt dich, Gott möchte mit dir unterwegs sein und er hat alles getan, was nötig ist. Und es braucht nur, dass du und ich ihn als Gott annehmen, dieses Geschenk annehmen, dass er für uns gestorben ist, dass dir und mir vergeben sein kann und wir mit diesem Gott leben können. Ihr sagt, das war das, für was ich gekommen bin. Und es ist dieser Anspruch, der hört sich erstmal ganz gut an. Aber wenn wir jetzt zu der Antwort gehen, die Massen damals geben, es wird deutlich, dieser Anspruch macht etwas mit den Möglichkeiten, schränkt unsere Möglichkeiten ein, jetzt Jesus zu sehen, mehr als uns manchmal lieb ist oder vielleicht manchmal bewusst ist. Schaut mit mir ins Zweite, nämlich deine und meine Möglichkeiten jetzt. Nochmal Vers 13 und dann 14. Für wen halten die Leute den Menschensohn, fragt Jesus. Manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie, manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen der Propheten. Ich weiß nicht, was dir bei diesem Vers durch den Kopf geht, aber ich dachte, Jesus, sag mal in politischen Termen gesprochen, eigentlich doch ein ganz positives Umfrageergebnis, oder? Ich meine, die Leute, Elia, Jeremia, Johannes der Täufer, das waren wirklich populäre Leute, große Leute damals in Israel. Das in ihrer Geschichte, das waren die Leute, wo du hingeguckt hast, eigentlich Vorbilder. Sie sagen hier sogar, wir schreiben dir zu, dass du Prophet bist, dass das, was du sagst, wirklich von Gott kommt. Wo ich dachte, erstmal doch nett, oder? Kann sich Jesus doch drüber freuen, ist doch was Positives, wie er hier wahrgenommen wird. Aber wenn du dich an den Text, an den ganzen Text von vorne erinnerst, vielleicht erinnerst du dich noch dran, dass das jetzt die Antwort ist, die Jesus nicht reicht. Wo Jesus tatsächlich drüber, kommentarlos drüber hinweggeht. Und ich glaube, jetzt mit diesem ersten Punkt wird deutlich, was hier dein Problem mit dieser öffentlichen Meinung ist. Nämlich, dass die Leute damals sagen, Jesus, als Mensch finden wir dich super. Als Mensch, du bist ein toller Redner, es haben sich Scharen von Leuten um Jesus versammelt, um ihm zuzuhören. Du bist ein Wunderheiler, die Leute haben ihre Kranken zu ihm gebracht, damit er sie heilt. Sie sagen, du bist auch ein Prophet, was du sagst, es macht Sinn, es ist gut. Aber wo alle diese Meinungen, alle enden, es ist, dass sie sagen, du bist eben nur ein Mensch. Und lass uns mit diesem Anspruch auf Gott in Ruhe. Sie sind alle Jesu größte Fans, solange er für sie die Kirche im Dorf lässt und sagt, bleib bei deinem Menschsein, aber hör uns auf, unser Gott sein zu wollen. Und Jesus sagt an dieser Stelle, das ist nicht die Meinung, die ich tolerieren kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich dachte an dieser Stelle, populäre Meinung damals, populäre Meinung auch heute noch, was die Leute da sagen, oder? Dann nehmen wir mal diese Option von vorhin. Jesus als Prophet, Jesus als guter Lehrer, Jesus als moralisches Vorbild, als jemand, der meinem Leben hilft. All das haben wir. Und in all dem können sich Leute auch irgendwie, das ist so ein gemeinsamer Nenner, das können Leute noch irgendwie glauben. Und ich erlebe dann immer wieder Leute, mit denen ich im Gespräch bin, die sagen, das muss doch reichen, oder? Ich sag mal, die dann sagen, ja, ich finde Jesus auch ganz gut. Sie hören, dass ich Pastor bin und sagen, ah, ja, ich gehe auch manchmal in die Kirche, bin auch mit Jesus unterwegs. Oder wo auch immer mal wieder der Anspruch ist von außen oder auch die Kritik von außen, könnt ihr nicht mit anderen Glaubensrichtungen ein bisschen mehr kooperieren? Ich sag mal gerade, Muslimen zum Beispiel, die haben auch Jesus in hohen Ehren. Jetzt diese letzten 10%, dass Jesus auch noch Gott sein muss, muss das wirklich so viel trennen? Könnt ihr da nicht gemeinsame Sachen machen? Einfach gucken, dass ihr alle Jesus gut findet. Ich sag mal, einen Fanclub Jesus gründen und jeder, der da irgendwie einen positiven Punkt für Jesus in seinem Leben findet, der kann doch dabei sein. Das wäre so schön, oder? Würde auch so gut in unsere Zeit heute reinpassen. Dann musst du dich nicht streiten an manchen Punkten. Dann bist du einfach zusammen und harmonisch, tolerant. Niemand muss dem anderen sagen, dass er da noch mehr oder weniger glauben muss. Ich will dir kurz ein Zitat von C.S. Lewis vorlesen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer er ist. Er ist einer der bekanntesten Autoren aus dem 20. Jahrhundert. Du kennst ihn vielleicht durch die Narnia-Chroniken. Die hat er geschrieben, aber er hat auch sonst viel auch über den Glauben geschrieben, weil er Christ war. Und er schreibt über diesen Gedanken, über diese Meinung, die damals wie heute populär ist, Jesus einfach als guten Menschen anzunehmen und so mit ihm zu leben, schreibt er Folgendes. Ich möchte damit jedermann vor dem wirklich dummen Einwand bewahren, er sei zwar bereit, Jesus als großen Morallehrer anzuerkennen, nicht aber seinen Anspruch, Gott zu sein. Denn gerade das können wir nicht sagen. Ein bloßer Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Er wäre entweder ein Irrer oder der Satan in Person. Wir müssen uns deshalb entscheiden. Entweder war und ist dieser Mensch Gottes Sohn oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn jetzt als Geisteskranken einsperren, wir können ihn verachten oder als Dämon töten. Oder wir können ihm zu Füße fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Wenn Jesus mit dem Anspruch kommt, Gott zu sein, ich finde, Louis trifft es hier auf den Punkt oder bringt es gut zu dem Punkt, dass er sagt, du und ich mit diesem Anspruch, er lässt uns eigentlich nur eine von zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, wir glauben es dir nicht. Und dann ist auch egal, wie gut wir ihn sonst finden. Wir sagen am Schluss, wir glauben es dir nicht, weil er sagt, ich bin wirklich Gott. Und egal, wie viel wir ihm folgen, am Schluss sagen wir, nein, aber das Ganze glaube ich dir nicht. Da hast du einfach übertrieben. Du bist ein Spinner oder noch Schlimmeres, der seit 2000 Jahren Leute hinters Licht führt. Oder die andere Option ist, dass wir ihn wirklich als Gott sehen und als den annehmen, der dich und mich retten kann, der auf diese Welt gekommen ist, um unsere Beziehung zu Gott wieder zu reparieren. Aber Jesus macht hier deutlich, wenn du und ich zu ihm kommen und sagen, du hilfst mir, mein Leben wieder gut hinzukriegen, manche Gebote nehme ich von dir und manche Gedanken von dir finde ich super, so bin ich mit dir ganz gerne unterwegs. Luis sagt hier, und es ist mir vorher eingefallen, ich hoffe, dass der gut kommt, weißt du, wer Trapattoni ist? Ein früherer Bayern-Trainer, und weißt du, was sein berühmtester Spruch war? Gespielt wie Flasche leer. Und ich dachte, was hier, wenn ich zu Jesus komme und sage, du bist ein toller Lehrer, du bist ein toller, du Wunderheiler, was auch immer, aber nicht Gott, es wäre wie zu Trapattoni zu sagen, boah, dieser Satz hat wirklich mein Leben verändert. Was für ein Poet. Es hat mir so viel gegeben. Und er sagt, du weißt schon, dass ich eigentlich Fußballtrainer bin, oder? Das ist im Endeffekt, was wir machen, wenn wir zu Jesus sagen, du bist ein Mensch, aber lass mich auf keinen Fall darfst du mein Gott sein. Jesus sagt, schön, dass ich irgendwas für dich zähle, dass du gute Punkte bei mir findest. Aber er ringt da heute Morgen darum, dass du und ich verstehen, das reicht ihm nicht. Und es reicht ihm nicht, weil wenn er nicht Gott ist, dann ist er nicht dein Retter, dann kann er am Kreuz gestorben sein, dann war das eine nette Geste, aber dann macht das alles, wofür er gekommen ist und was er predigt, macht es keinen Sinn. Und er sagt, ich bin für nichts weniger gekommen, als dich zu retten. Und deswegen braucht es, dass du und ich ihn annehmen, als mehr als nur einen Menschen, nämlich als Gott, der für dich und mich gestorben ist. Und als Gott, der dadurch dein und mein Leben in seiner Hand hat, dem unser Leben dadurch gehört und den wir verehren, als den er ist. Okay, bleiben aber immer noch diese zwei Optionen jetzt. Und die Frage ist, wie können wir jetzt rausfinden, wer recht hatte? Jesus? Oder vielleicht doch die populäre Meinung? Was ist der Weg, um hier jetzt Gewissheit zu kriegen, um wirklich zu wissen, ob Jesus wirklich Gott ist oder ob wir hier irgendeinem Irren aufgesessen sind? Das Letzte, nämlich, wie entscheiden du und ich uns jetzt? Und Jesus gibt uns da eine Hilfe in den letzten drei Versen, 15 bis 17. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jesus kommt hier zu Petrus und ich glaube, das ist dasselbe, wie Jesus auch zu dir und mir kommt. Er sagt, bei all den Meinungen da draußen, mir ist nicht wichtig, was die Leute da draußen denken. Die Frage ist, was denkst du jetzt über mich? Und Petrus antwortet hier mit zwei Titeln, nämlich dass er sagt, du bist der Messias, der Sohn Gottes. Und ich weiß nicht, ob du es noch in Erinnerung hattest. Jesus hatte in der Frage schon von Menschensohn geredet. Und ich finde es genial, wie Petrus hier antwortet, weil er nimmt die beiden anderen Titel, die sonst Jesus für sich benutzt hat, um zu sagen, Jesus, ich vertraue dir komplett. All das, was du sagst, der du bist, Menschensohn hattest du schon in der Frage genannt. Ich gebe dir jetzt die beiden anderen Titel, um deutlich zu machen, ich glaube, du bist Gott. Was auch immer du sagst, du bist es. Und es ist genau diese Antwort, die Jesus jetzt hier, zu der er kommentiert, glücklich zu preisen bist du. Und das Spannende hier ist, wofür Jesus hier Petrus glücklich preist. Weil ich hätte mir jetzt irgendwie vorstellen können, dass er sagt, gut, dass du es wenigstens gecheckt hast, schön, dass du nicht so blind bist wie die anderen, dass du nicht so dein Ego nach vorne schiebst und immer selber Gott bleiben musst, sondern da jetzt irgendwie geschafft hast, dich selbst zu beherrschen und hier mal die Wahrheit anzunehmen, dass du es geschafft hast, durch deine Anstrengung jetzt zu checken, was die Wahrheit ist. Das ist nicht, was Jesus hier sagt. Sondern was Jesus sagt ist, das hast nicht du erreicht, zu dieser Antwort zu kommen, sondern mein Vater im Himmel, Gott selbst hat dir das gegeben. Und das macht für mich etwas unglaublich Wichtiges bei dieser Frage und auch auf dem Weg, wie du und ich diese Frage für uns lösen können, macht etwas unglaublich Wichtiges deutlich, nämlich, dass Jesus hier sagt, du und ich, wenn wir erkennen wollen, ob Jesus wirklich Gott ist, ob Gott wirklich existiert, ob er tatsächlich für dich und mich gestorben ist, ob es sich lohnt, ihn Gott sein zu lassen in unserem Leben, es ist nicht etwas, wo du und ich durch bloßes Nachdenken und Grübeln auf diese Antwort kommen. Es gibt, ich will das nicht kleinreden, es gibt gute Gründe, die du nachforschen kannst und wo du Schritte hinmachen kannst zum Glauben, weil du merkst, vieles macht tatsächlich einfach logisch Sinn. Wir kommen in der Predigt immer noch auf diese Beweise und wie wir auch an vielen Stellen logisch erkennen können, warum das einfach Sinn macht, dass Jesus Gott ist. Aber Jesus macht deutlich, es ist beim Glauben und ihn zu finden, es ist nicht wie ein Uni-Abschluss. Ist nicht etwas, wo du 3, 5 Jahre dich mit bestimmten Büchern abgibst, genug Energie und Zeit investierst und dann irgendwann, sage ich mal, kommt der Glaube so als Abschluss, so jetzt hast du genug geleistet und jetzt kannst du glauben. So läuft das nicht. Sondern, und wir hatten das, ich fand das Lied vorhin super, wo wir wenigstens hier im Standort, ich weiß nicht, welche Lieder ihr hattet, aber gesungen haben, dass unser Intellekt nicht reicht. Wir nicht reichen, um Gott zu erkennen. Und Jesus macht dir deutlich, genau so ist es. Dein und mein Verstand, unsere Gefühle, unsere Erfahrungen oder auf was wir sonst unsere Entscheidungen im Leben aufbauen können. Jesus macht hier deutlich, wenn es um Gott geht, es sprengt unsere Möglichkeiten. Du und ich als Menschen, wir sind zu begrenzt, zu klein im Gegensatz zu diesem Gott. Wir können viel erkennen. Aber er sagt, wenn es um diesen Gott geht und ihn zu finden, das sprengt unsere Möglichkeiten. Und ja, wir können unseren Teil tun. Aber er sagt am Schluss, was es braucht, damit du und ich Gott kennenlernen, dass wir ihn finden, es ist, dass wir zu ihm gehen und ihm darum bitten, uns das zu zeigen. Es ist, dass wir ehrlich nach Gott suchen, aber dabei nicht nur um uns selbst drehen und unsere Möglichkeiten, sondern bei diesem Suchen ihn bitten, hilf mir, wo mein Verstand an meine Grenzen kommt. Hilf mir, wo meine Gefühle, meine Erfahrungen mir vielleicht auch im Weg stehen, das nicht zusammenpasst mit dem, was du in der Bibel sagst. Hilf mir, dich zu finden. Und Gott ist einer, wo ich es schön finde, der in der Bibel immer und immer wieder deutlich macht, dass er dir und mir da helfen will. Einfach nur ein paar Bibelstellen als Ermutigung. Matthäus 7:7, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Sprüche 8:17, die mich suchen, werden mich finden. Jakobus 1:5, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Ich mag gerade diesen letzten Vers sehr gerne, weil Gott macht hier deutlich, Fragen, Zweifel zu haben auf dem Weg zu ihm. Völlig, völlig normal. Wie sollte es anders sein, wenn wir uns mit einem Gott beschäftigen, dass an manchen Stellen du sagst, ich kann mir das nicht vorstellen. Gott sagt, natürlich nicht. Aber jetzt sagt dir, ich mache dir auch keine Vorhaltung an dem Punkt, komm zu mir und ich will dir helfen. Das ist das Angebot heute Morgen. Wenn du auf der Suche bist nach Jesus, nach Wahrheit an dieser Frage, Gott sagt, komm zu mir, such ehrlich nach mir, aber bitte mich um Hilfe. Du schaffst das nicht alleine. Du gibst auch der ganzen Sache keinen fairen Versuch, wenn du nicht mindestens einmal zu mir kommst und mich um Hilfe bittest. Das ist der Punkt, wo Wahrheit auf dieser Größenordnung, wo Wahrheit Gott dir und mir offenbaren kann. Und ich mache einen Versuch, es tut mir leid, Gemeinde, dass ich euch da jetzt ein bisschen reinreite. Aber wenn du wissen willst, ob das wirklich passiert, geh zu jemandem hier, wo du weißt, oder frag ihn einfach, ob er mit Jesus unterwegs ist oder sie, und frag mal, wie das angefangen hat. Ich habe das jedes Mal, wenn jemand Mitglied werden will, fragen wir kurz, wie hat das mit Jesus bei dir angefangen? Es gibt keine Erzählung, die ich bis jetzt gehört habe, wo es nicht diesen Punkt gab, wo Leute gesagt haben, die Umstände sind ganz unterschiedlich. Als Kind, als Erwachsener, verschiedene Kulturen, verschieden, wie lange das gedauert hat. Aber jeder sagt, ich habe mich auf die Suche nach Gott gemacht und an irgendeinem Punkt hat es irgendwie Klick gemacht. Und versuch mal, die Leute zu fragen, ob sie dir genau sagen können, was es ist. Die meisten Leute werden dir sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe gesucht und gesucht, manche Dinge haben keinen Sinn gemacht, Leute haben mir davon erzählt, es hatte irgendwie nicht, aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist es. Und ich konnte nicht mehr zurück. Es war wie eine andere Brille aufzusetzen, andere Dinge habe ich plötzlich anders gesehen. Ich will nur sagen, das ist, was Gott hier anbietet. Es ist dir und mir eine neue Brille zu geben. Dir und mir zu helfen, Dinge zu erkennen, die wir selbst nicht könnten. Er sagt, anders geht's nicht. Und er lädt dich ein, gerade in dieser Zeit, die nächsten Wochen, wo wir uns immer und immer wieder Gedanken auch um verschiedene Themen von Jesus machen, zieh mich damit rein. Mach's nicht alleine, bitte mich um Hilfe. Und von daher, wenn du ohne Jesus unterwegs bist, ich hoffe, du gibst dieser Sache eine Chance, eine faire Chance. Du gehst vielleicht gleich, während wir ein Nachspiel hören, einfach leise für dich, sagst Gott, ich will fair sein, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Aus meiner Erfahrung, du brauchst nicht viel mehr Worte reden, das reicht Gott. Er wartet nur auf diese Einladung. Dann hoffe ich, bleibst du dran, gibst ihm die nächsten Wochen, um dir zu zeigen, wer er da ist. Und wenn du schon mit ihm unterwegs bist, zwei Dinge am Schluss und dann mache ich auch fertig, ja, so langsam Zeit wird's. Wenn du mit ihm unterwegs bist oder glaubst, unterwegs zu sein, aber an irgendwelchen Stellen sagst, Jesus, ja, aber. Ja, hast ein paar nette Gedanken übers Leben, aber diese sind es für mich überhaupt nicht. Ja, da, mein Leben für dich ganz zu geben, bisschen zu viel, ich gebe dir so 70%. Wenn irgendwie du mit Jesus unterwegs bist und sagst, du bist nicht der Gott, dem ich mein ganzes Leben unterordne, der mein ganzes Leben bestimmen soll, Jesus sagt, du bist mit einer Idee von mir unterwegs, aber nicht mit mir. Und er wirbt hier darum, dass du und ich zu ihm gehen und sagen, du bist Gott. Was auch immer du möchtest, was auch immer in meinem Leben passiert, soll dich ehren und es gehört dir. Und wenn das für dich gilt, ich finde es spannend, wo Jesus hier seine Jünger, die wirklich so unterwegs waren, wo er hier diese Jünger fragt, wer sie glauben, er ist. Nämlich in einem Ort, der außerhalb von Israel liegt, wo eigentlich andere Götter angebetet werden, wo an diesem Ort tatsächlich auch mehrere Götter angebetet werden und in diesem, ich sag mal, multikulturellen, verschiedenen Glauben beinhalten, die eigentlich alle ein Problem mit diesem Alleinheitsanspruch von Jesus haben, da fragt er sie, wer bin ich? Und ich glaube, unsere Situation heute hier in Deutschland ist nicht so viel anders. Und ich hoffe, unsere Antwort ist dieselbe wie bei Petrus. Dass wir, wenn wir über Jesus reden, und mir geht das immer noch nach, vor zwei Wochen haben wir hier Jesus Revolution gesehen, den Film, ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber wie diese Hippies damals von Jesus fröhlich erzählt haben, wie sie kein Blatt vor den Mund genommen haben, wie sie Leuten gesagt haben, hey, wir haben Gott gefunden, wir haben nicht nur irgendjemanden, der ein paar gute Ideen hatte oder der ganz nett ist oder wie man es auch abschwächen kann aus falscher Scheu, sie haben gesagt, wir haben Gott und du brauchst ihn auch. Und ich glaube, viel in der Wortwahl kannst du vielleicht noch dezenter sein. Aber die Botschaft muss diese sein. Alles andere hilft nicht. Jesus sagt, ich will nicht nur ein Lehrer sein. Ich will nicht nur jemand sein, der deine Krankheit heilt. Ich will dein Gott sein. Und die Frage an dich und mich heute Morgen ist, lassen wir ihn und verkünden wir ihn, egal wo, als diesen Jesus, als diesen Gott. Soweit.